Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wir werden heute krasse Gegensätze hören in dieser Stunde von meinem Gast Dominik Bloh. Der ehemalige Obdachlose hat sich zum Beispiel jahrelang mit Zeitungspapier zu wärmen versucht, seine Habseligkeiten in Zeitungspapier eingewickelt und dann wurde er Kolumnenschreiber in eben jener Zeitung. Oder ein anderes Beispiel, seine früheren Gefühle beschreibt er so: Ich war so lange dreckig, bis ich dachte, ich bin Dreck. Und heute betreibt er mit anderen den Duschbus Go Bagno und hat dafür das Bundesverdienstkreuz erhalten. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, Dominik Bloh, hallo.
Guten Morgen, schön, dass ich sein darf.
So, das Mikro muss ich noch aufmachen, jetzt dürfen Sie noch mal sagen.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein darf, freue mich sehr.
Jetzt kommt das auch rüber, genau. Das sind ja so extreme Kontraste, die ich eben aus Ihrem Leben geschildert habe. Spüren Sie eigentlich noch, das bin alles ich, also diese ganzen Geschichten bin alles ich oder ist manchmal Verdrängen leichter, nichts mehr damit zu tun haben wollen?
Also ich glaube, alles, was ich habe, bin ich. Das habe ich schon gemerkt, die Kontraste begleiten mich, aber ich vergesse natürlich nicht, wo ich herkomme. Und ich habe einen großen Teil meiner Zeit auf der Straße gelebt. Ja, ich bin als Jugendlicher obdachlos geworden mit 16 Jahren. Das heißt, ich bin auf der Straße erwachsen geworden. Mhm. Die Zeit war Überleben, aber am Ende ist das auch alles, was ich bin. Und heute sitze ich hier und kann sagen, es ist gut und in der Zukunft kann ich das Beste draus machen.
Unser Gast ist Dominik Bloh. Er hat 11 Jahre überhaupt gar kein Zuhause gehabt, hat auf der Straße gelebt. Herr Bloh, wie waren das dann, als Sie jetzt dann mal einen Schlüssel für eine eigene Wohnung wieder in der Hand hatten?
Das ist passiert 2016. Mhm. Knapp über 10 Jahre war ich wirklich obdachlos, wohnungslos und hatte einfach nie einen eigenen Schlüssel. Ja? Plötzlich einen Schlüssel in der Hand zu halten, das war erstmal da war eine große Vorfreude, aber da war auch eine große Angst, weil ich habe 10 Jahre aus einer Tasche gelebt. Das war das, was ich kannte. Und wieder zurück in eigenen Wohnraum. Das war schon auch am Anfang erstmal überfordernd. Überhaupt so 20 Quadratmeter. Ich lebe aus dieser Tasche. Wie kann ich mich langfristig einrichten?
Ja, das schildern Sie nämlich. Das schildert Dominik Bloh in Die Straße im Kopf. Da beschreiben Sie beispielsweise ein Regal, das 6 Fächer hat. Und gerade mal 3 können Sie mit Mühe belegen. So mehr Sachen haben Sie eben einfach nicht. Im Bett, das Sie ewig nicht aufgebaut haben, weil Sie doch lieber auf dem Boden schlafen oder dass Sie manchmal ganz draußen geblieben sind und überhaupt nicht, sich doch nicht in der Wohnung aufhalten können. Was macht denn das Ankommen so schwer?
Also ja, der Schlafsack lag in der ersten Zeit auf jeden Fall griffbereit. Das Ankommen einfach, ich glaube, ich habe Wohnen verlernt. Mhm. Ja. Und dann ist für mich die ganz spannende Frage, oder nicht die spannende Frage, aber ich komme von der Straße. Das heißt, ich habe ewig lang auf dem Asphalt so 2 Zentimeter drüber über einen Karton und auf der Isomatte geschlafen. Jetzt bin ich in der Wohnung und kann aussuchen, will ich eine Matratze auf den Boden legen oder, wie ich es auch ja heute kenne, unterwegs zu sein in Hotels, da gibt es nette Boxspringbetten. Was mache ich denn jetzt? Also ich musste das alles herausfinden, ja, und war auch wieder Teil einer Konsumgesellschaft. Ja, auf der Straße hatte ich nichts, da lebe ich in absoluter Armut. Auf einmal habe ich Möglichkeiten, aber ich hatte gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Und erst einmal war das so, alles war besser als die Straße. Ja, und ich kann sehr dankbar sein für Elektrizität, fließendes Wasser, eine Heizung, die ich anmachen kann. Das ist Luxus. Aber das ist erstmal ja nur Wohnen. Und dann kommt irgendwann der Prozess.
Sowas wie Zuhause.
Zuhause.
Das schildern Sie jedenfalls sehr, sehr eindrucksvoll. Man kann ja irgendwie auch sagen, dass das Schreiben Sie aus dem Dreck gezogen hat. Ne? Zettel und Stift. Ist eigentlich mit so das Wichtigste in Ihrem Leben?
Es ist das Wichtigste. Ich habe zu Beginn gesagt, alles, was ich habe, bin ich. Und ich bin ein Schreiber. Mhm. Ja, meine Worte und die Geschichten, die ich erzähle, das ist, was ich habe. Und das
von
begleitet
Kindheit an,
mich,
ja?
Seit meiner frühesten Erinnerung. Ja, da sind meine 3 frühesten Erinnerungen fürs erste Buch, das ist meine Lebensgeschichte. Da musste ich ganz zurück. Da war 2-mal eine krasse Gewalterfahrung, die ich so rückblickend als erste Erinnerung aufzähle. Und die Märchen, die mir mein Opa erzählt vorm Schlafengehen. Und dann habe ich mich immer als kleiner Knirps unter die Decke gelegt, eine Taschenlampe hatte ich im Bett, Schreibsachen da schon zurechtgelegt und dann habe ich die Märchen von meinem Opa nachgeschrieben, mhm, in so Großdruckbuchstaben. Und das ist tatsächlich einer meiner frühesten Erinnerungen und ich schreibe, seitdem ich denken kann, somit
auf der Straße.
Mhm. Ja, war das Selbsttherapie, ja, um einfach das, mhm, was ich erfahren habe, besser ertragen zu können.
Weil ich gesagt habe, das Schreiben hat sie aus dem Dreck gezogen in doppelter Hinsicht, ja. Also einmal, um sich eben tatsächlich, also um das loszuwerden oder um das zu verarbeiten, aber dann eben auch, weil es zu einem Buch geworden ist. Ich meine, da muss man ja auch erstmal jemanden finden, der die Zettel, der die Zettel wert findet, dass die anderen erfahren, was da drauf steht. Das war bei Ihnen der Ankerherz Verlag und eigentlich war es ein Zufall. Erzählen Sie mal.
Also ich glaube weniger an Zufälle. Ich glaube, mhm, dass man sich entscheidet, irgendwann einen Weg zu gehen. Und wenn man seinen Weg geht, dann findet man die richtigen Menschen. Das hat bei mir halt über 30 Jahre gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Aber es gab dann den Tag, als ich mit dem Verlagsleiter vom Ankerherz zusammensaß. Und ich glaube, der hat es auch noch nicht so richtig ernst genommen. Ja? Der hat mir so ein DIN A4-Blatt gegeben, hat da so vier Zacken drauf gemalt und hat gesagt, so sieht ein Buch aus, Spannungskurve hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, 250.000 Zeichen, 50.000 Wörter. Wenn du in 6 Monaten was hast, dann gucke ich es mir an. Und ich so, ja, das schaffe ich. So, das mache ich. Und dann habe ich
natürlich nicht geglaubt,
geschrieben,
ne?
Der hat das, glaube ich, nicht geglaubt. Und ein halbes Jahr später kam Unter Palmen aus Stahl im Dezember 2017.
Das Ganze war auf einer, ich glaube, auf einer Art Charity-Veranstaltung, wo Sie den getroffen haben. Das Buch wurde zum Bestseller. Außerdem diese von mir erwähnten Zeitungskolumnen in der Morgenpost, Geld und Wohnung. Also denkt man ja eigentlich, super, Happy End. Aber, und das fand ich wirklich krass, sich zu überlegen, mit einer Meldeadresse, die Sie haben, haben ja auch andere wieder ihre Meldeadresse. Sie hatten ja jahrelang überhaupt gar keine Adresse,
gut
keinen Postkasten. Andere kriegen diese Meldeadresse auch und schwupp, steigt der Schuldenberg, weil die Leute, bei denen sie Schulden haben, melden sich.
Ja, dann machst du das Tor zur Hölle auf.
Ja, und da habe ich gedacht, wenn man da dann steht und sie sagen ja, wie unsicher, wie ihre eigene Situation war, in dieser Wohnung zu stehen, so und dann Postkasten auf, schwupp, 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 ein Schuldending nach dem anderen. Also da wäre ja auch eine Option gewesen, Kopf in den Sand oder wieder weg.
Ja, und deswegen ist mir das ganz wichtig, meine Geschichte zu erzählen, aber auch immer zu sagen, das ist eine Stimme von Menschen, da sind Hunderttausende ohne eigenen Wohnraum und die auch irgendwann hoffentlich wieder in einen mietvertraglich abgesicherten eigenen Wohnraum kommen. Und Menschen ohne Obdach oder Wohnungslust sind außerhalb des Systems. Und ein Beweis ist dafür, dass das System auf die postalische Erreichbarkeit beruht. Und da gab es Sachen, weshalb sich Schulden angehäuft haben.
Was sind denn das für Sachen?
Und das ist mir dann auch wichtig zu sagen, vieles ist nicht selbst verschuldet. Eine der grundlegenden Sachen ist Fahren ohne Fahrschein. Mhm. Ja, auf der Straße hatte ich nichts und dann gab es Tage, wo ich entscheiden musste, so will ich vielleicht noch mir ein Deo besorgen, weil ich eben nicht ganz dreckig sein will, will ich irgendwo noch was zu essen kriegen, weil die Suppenausgabe nichts hat oder kein, die ist nicht mehr, da ist jetzt niemand mehr so, ich muss gucken, wie kann ich mein weniges Geld haushalten und oft habe ich am Fahrschein geknipst, weil man muss auf der anderen Seite gucken, was kann ich sparen. Und dann habe ich mich doch in die Bahn gesetzt und nicht nur wegen so pragmatischen Dingen, das war auch oft der einzige warme Ort, den ich gefunden habe. Und ich bin mir sicher, Menschen ohne Obdach brauchen öffentliche Verkehrsmittel zum Überleben. Und am Ende werde ich aber auch angetroffen und da gibt's wenig Kulanz und ich sage, ich habe kein Geld, ich kann das nicht bezahlen. Dann kriegt man in Hamburg, ich wohne in Hamburg, da kriegt man in so einen Quittungszettel, da ist das Bußgeld 60 Euro, da steht drauf KF wegen KG, kein Fahrschein wegen kein Geld. Und ja, wohin dann? Weil ich bin nicht erreichbar. Und nach 10 Jahren habe ich wieder eine Meldeadresse.
Und dann war das aufgelaufen.
Da kommen dann die Säumniszuschläge und sonstige.
Das sind ja dann ganz schöne Summen wahrscheinlich.
Zigtausende. Ja, die Krankenkasse, die kann einen nicht erreichen und irgendwann schätzt sie einen selber ein. Und in meinem Fall haben sie mich in die höchste Steuerklasse gesteckt und das waren, ja, ich will gar nicht die Summe sagen, aber ich bin bis heute nicht vollständig krankenversichert, weil ich immer noch in der Abarbeitung bin. Und insofern, ich hatte, und in dem Fall würde ich jetzt sagen, ich hatte Glück. Ja, weil ich rede, am Anfang habe ich gesagt, das ist meine Geschichte, aber es sind hunderttausende Menschen. Und vielleicht haben die einfach auch mit Glück einen Job bekommen, eine Bude, haben noch nicht das soziale Netz. Ich hatte Freunde, ich hatte einen Bestseller hinter mir, einen Verlag, der Sachen regeln konnte. Wenn dir das alles fehlt, dann kann dir wieder der Boden unter den Füßen weggerissen werden und du landest wieder ganz unten. Und insofern, das Ankommen hat ganz neue Herausforderungen mit sich gebracht.
Herr Bloh, Sie haben schon gesagt, jugendlich waren Sie. Sie waren 16 Jahre alt, als Sie auf der Straße gelandet sind. Wenn man das so sagt, klingt auch irgendwie ein bisschen blöd. Wie kam es dazu?
Ja, ist ja tatsächlich so. Das war, wie in den meisten Fällen, unverschuldet. In meinem Fall war das eine Familiengeschichte, die dahinter gesteckt hat. Meine Mutter war sehr krank. Ja, das war sie nicht immer. Das hat auch irgendwie in ihrem Leben Geschichten gegeben. Und natürlich ist die Geschichte meiner Mutter eng verbunden mit meiner. Das fing an mit Depressionen, das endete in der Schizophrenie und sie war so überfordert, dass sie gesagt hat, ich kann nicht länger deine Mutter sein. Und sie hat ihre Vormundschaft abgelegt. Das bedeutet, ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt keine Familie mehr. Und mit der schwerwiegenden Entscheidung hat sie den noch schwerwiegenderen Entschluss gefasst, nicht zu warten, bis da mich jemand in Obhut genommen hat oder Verantwortung übernehmen wollte. Sondern sie kam in einer Nacht in mein Zimmer, hat gesagt, ich kann jetzt auch nicht mehr mit dir hier wohnen, du musst raus. Dann habe ich noch eine Stunde Zeit bekommen, dass ich alles zusammenpacke, was ich brauche. Und das waren am Ende zwei Koffer. Ich habe auch nach zwei Wochen gecheckt, so auf der Straße funktioniert das nicht, mit zwei Koffern irgendwie zu überleben. Aber so bin ich meine ersten Schritte auf die Straße.
Also ich meine, diese Situation kann man sich ja eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Also nachts pack deine Koffer und jetzt geh. Und dann stehen sie draußen. Da sind sie wahrscheinlich zuerst mal zu Freunden gegangen.
Ja, das war mein allererster Gedanke. Also damals, ich war 16 Jahre jung. Das bedeutet, meine Freunde, da gab es eigentlich niemand, der alleine gewohnt hat, außer ein junger Mann, den ich kannte und der war auch nicht weit weg von mir. Und das war mein allererster Plan, dahin zu gehen. Und das war wirklich eine kalte Nacht. Der Schnee hat um mich herum gewirbelt, als ich mich nochmal umgedreht habe zu unserer Wohnungstür. Als ich so die ersten Schritte zur Hauptstraße gegangen bin, dann habe ich eigentlich in der Schneedecke nur die Spuren der Räder von den Koffern gesehen und von meinen Fußabdrücken und dachte so, ey, jetzt bin ich echt auf mich allein gestellt. Dann erstmal so, was mache ich da? Gehe ich da hin? Und ich habe bei meinem Kollegen geklingelt und da war Licht oben. Und dann habe ich gesehen, der guckt runter. Ich habe seinen Kopf gesehen, habe nochmal geklingelt. Dann ist das Licht ausgegangen, so die Tür nicht auf. Und das war dann der erste Moment tatsächlich, wo ich nicht mehr wusste, wo ich hingehe.
Weil Sie gesagt haben eben, da wusste ich bin auf mich alleine gestellt. Wie war denn das vorher? Was für ein Familienleben hatten Sie vorher? Sie haben mir gesagt, Ihre Mutter war sehr krank. Da mussten Sie ja wahrscheinlich schon lange Verantwortung übernehmen. Sie haben noch einen jüngeren Bruder.
Ja, das gehört zu meiner Vergangenheit, früh Verantwortung übernommen zu haben durch die Problematiken mit meiner Mutter. Es gibt einen Stiefvater, der ein toxischer Mann war, der meine Mutter in eine Co-Abhängigkeit geführt hat, der manipulativ und gewalttätig war im Haus. Und eigentlich die wichtigsten Menschen waren meine Großeltern. Ja, das ist Oma und Opa, wo ich sagen würde, das war auch das einzige Zuhause, was ich in meinem Leben hatte. Und die beiden sind aber leider verstorben, bevor all das passiert ist. Und insofern, da war wirklich keine Familie mehr.
Außerdem haben die auch ziemlich weit weg gewohnt. Ne? Sie waren ja...
Wir wurden damals weggezogen. Ja, mein Stiefvater hatte irgendwann Lust, bei seiner Familie zu leben. Und dann war das natürlich keine Frage, ob wir jetzt Lust haben, bei unserer Familie zu bleiben, sondern dann ging es von Süden in Bayern nach Schleswig-Holstein in den Norden. Und das waren schwierige Zeiten. Und am Ende ist genau das dann das Resultat gewesen, dass ich an einem Punkt mit 16 Jahren dachte, ja, ich muss jetzt alleine klarkommen.
Also sind Sie wahrscheinlich an dem Abend irgendwo hingegangen, wo es warm ist, Bahnhof vielleicht?
100%, ja. Mhm. Das ist das Erste, was man so checkt. Oh, kalt, kalt, kalt. Ich muss irgendwo ins Warme. Mhm. Und es zieht einen dann automatisch zu den Bahnhöfen. Ich sag mal, wenn in den ersten Monaten, so wenn dir alles weggerissen wird, dann war zumindest das, was ich noch kannte, die Bushaltestation um die Ecke von unserer alten Wohnung. Also ich habe mich sehr in der Nähe noch von der Wohnung aufgehalten, weil das war noch zumindest so Ne, hier kenne ich mich aus, hier fühle ich mich sicher, obwohl es immer noch einfach auf der Straße war. Aber auch dann kommt der Zeitpunkt, an dem man merkt, das funktioniert so nicht, und dann geht es an die zentraleren Orte, wie in Hamburg dann der Hauptbahnhof oder St. Pauli, der Kiez, wo Menschen sind.
Sie sind aber trotzdem am nächsten Tag zur Schule gegangen. Sie sind weiter zur Schule gegangen, ne?
Ich bin so lange zur Schule gegangen, bis ich nicht mehr zur Schule gehen konnte, in der Tat. Also das eine ist so, die erste Schule hat mich nach 3 Monaten entlassen, weil ohne Meldeadresse darf man nicht zur Schule gehen. Und dann
aber
wurde
das
ich da
ist doch nicht das größte Problem, wenn ein Jugendlicher, wenn die mitkriegen, der hat keine Meldeadresse mehr, ist doch eigentlich das größere Problem nicht die Meldeadresse, sondern dass der, dass der alleine ist.
We call it Bürokratie. Und das ist natürlich Sachen, die sind Missstände, das ist gang und gäbe. Bis heute passieren diese Dinge. Und ich bin aber dann durch eine engagierte Lehrerin, die auch das nicht okay fand, wie das da abgelaufen ist, auf eine andere Schule gekommen, weil sie den Schulleiter kannte und die da was gedeichselt haben für mich, sage ich mal so. Und am Ende habe ich mein Abitur auf der Straße gemacht.
Also ich komme da ehrlich gesagt noch nicht ganz mit klar. Also,
das sehe ich.
Ja, weil die Lehrerin hat sie engagiert, dass sie auf eine andere Schule gekommen sind. Ich meine, ich will jetzt auch nicht sagen, die Lehrer hätten es irgendwie dachsen, sondern hätten sie ja gar nicht gekonnt. Aber es ist doch das Jugendamt zuständig.
Also ich glaube, jeder hätte da mehr tun können. Schon. Also ich glaube, das ist generell eine Problematik. Wir sehen Not, aber wir begleiten die nicht, bis Menschen aus ihrer Notlage rauskommen. Ja? Und deswegen Konflikte entstehen zwischen Zeit und Raum. Und dann fällt man. Und das ist eigentlich das, was wir schließen müssten.
Und Sie sind
wenn
immer hin und
mein
her
Lehrer sagen würde, ich bringe dich jetzt direkt zum Jugendamt, dann wäre da ja schon irgendwie was gegangen. In meinem Fall war es so, mein Lehrer, so die Schule sagt nein. Ich war beim Kinder- und Jugendnotdienst, das hat gesagt, du bist nicht minderjährig, du bist vielleicht jugendlich. Das Jugendamt sagt, nee, du bist vielleicht ein junger Heranwachsender, die Zuständigkeit liegt bei der Familienbehörde. Verantwortung weiterschieben, das ist aber was, in dem wir sehr gut sind hier. Und deswegen, meine Geschichte ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das ist mir echt wichtig. All diese Probleme, die sind heute noch da. Ja, es gibt viel zu viele junge Menschen, die wohnungslos und obdachlos sind.
Was war eigentlich, also was mussten Sie lernen? Ich meine, Sie kamen aus der Familie, was mussten Sie lernen, um als so junger Mensch auf der Straße zu überleben? Wobei das ist genau dasselbe, wenn man ein älter Mensch ist und auf der Straße überleben muss. Was muss man da lernen? Also was ist das Wichtigste?
Das stimmt, mir ist gerade noch was ganz anderes eingefallen. Glück scheitern, aufstehen, weitermachen, mal gucken, was kommt. Das habe ich gerade gehört.
Genau.
Dann dachte ich, ja, das kenne ich. Und ich habe ja was gelernt aus der Zeit auch von der Straße, und zwar wirklich selbst erfahren. Es gab eine Zeit, da habe ich gedacht, ich wäre keine 30 Jahre alt. Ja. Und dann habe ich aber erfahren, solange es weitergeht, solange kommen neue Chancen. Und es ist einfach so wichtig, nicht aufzugeben. Ja, und wir alle haben unsere Päckchen, wir alle haben unsere Struggles, aber wirklich, es kann sich so vieles verändern. Ich darf heute hier sitzen, für mich ist es unglaublich. Auf der Straße musste ich überleben lernen, das heißt, ich musste mit Hunger klarkommen. Hunger kann in den Wahnsinn treiben. Ja, ich bin Schokolade im Supermarkt klauen gegangen, um ein bisschen Nervennahrung zu kriegen. Also habe ich irgendwann mich konditioniert, einmal in der Nacht gegessen. Das musste ich herausfinden, lernen. Ich musste lernen, wie ich mit wenig, mit dem absoluten Minimum auskomme, wie ich so eine Tasche richtig packe. Also es braucht Organisation auch auf der Straße.
Warum? Wie ich eine Tasche richtig packe? Damit wahrscheinlich die Sachen nicht nass werden? Oder irgendwie?
Zum Beispiel, ja. Mhm. Oder niemals Lebensmittel mit Klamotte und all das. Also man lernt erstmal, macht man sehr, sehr viele Fehler, denn es kommt tatsächlich auch niemand und sagt, hey, du bist jetzt obdachlos und hier ist der Leitfaden für Obdachlosigkeit. Sondern tatsächlich ist es, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich ein Zelt an eine Mauer gestellt, dann kam ein anderer Mensch von der Straße und hat gesagt, hey, du darfst niemals dein Zelt an die Mauer stellen, weil die schmeißen dir von oben Steine auf dein Zelt, kippen Stummel, die pissen von da auf dein Zelt drauf. Du musst dich immer da auf die andere Seite stellen. Mhm. Und insofern, das ist alles Learning by Doing.
Wo Sie gerade sagen, da hat jemand das zu mir gesagt, gibt es, also kann es sowas wie eine Solidarität geben untereinander?
Das muss es, geteiltes Leid ist halbes Leid. Gleichzeitig ist es Überlebenskampf, jeder gegen jeden. Und deshalb, ich würde es immer Überlebensgemeinschaften bilden, als sowas bezeichnen. Ja? Dass man sagt, ey, du, ich habe gerade nichts, deine Platte ist neben mir. Ich sehe, du hast 8 Käsebrötchen heute Morgen bekommen. Ich weiß aber, dass du laktoseintolerant bist, kann ich die behalten? Und dann kriegt man die vielleicht und dann am nächsten Tag sagt er, ey, ich habe gesehen, du hast hier irgendwie 6 Kaffee schon bekommen. Schaffst du die alle oder kann ich auch einen davon trinken? Mhm. Und insofern, mit diesen Sachen kann man sich aushelfen, aber dann, es ist Überleben und das ist ein Kampf und das kann halt immer umschlagen. Deshalb echte Freundschaften, das ist, glaube ich, ganz schwer auf der Straße zu führen, ja.
Also Sie betonen ja auch Überleben, ne? Also nicht Leben in dem Sinne, sondern Überleben. Also es ist ein Kampf eben. Und zwar einer, bei dem man ja irgendwie auch nie zur Ruhe kommt.
Ja, wenn ich mit einem Wort die Straße beschreiben würde, dann ist es Rastlosigkeit. Mhm. Ja, dass man immer in Bewegung ist. Ich bin heute hier, morgen da. Mhm. Ich lebe von der Hand in den Mund. Ich bin ständig unterwegs. Ich muss immer weiter. Ich möchte auch mal mit diesem Ding aufräumen. Auf der Straße gibt es keinen Schlaf. Ja? Also keinen echten, erholsamen Schlaf, wie wir das kennen.
Weil man da ja die Kontrolle verliert, oder? Also keine Kontrolle hat.
Man hat auf jeden Fall immer so ein, man ist einfach mit einem Auge wach. Man muss immer bereit sein. Und das ist nicht nur, weil man angegriffen wird, weil Menschen auf der Straße getötet werden, sondern auch, weil da einfach der Bahnsicherheitsdienst kommt und dich aufrüttelt und sagt, hier, moin Kollege, hier kannst du aber nicht bleiben, ne? Und dann geht man irgendwo weiter und dann kommt ein Mitarbeiter vom Bäcker und sagt, ey, ich muss das jetzt hier aufmachen, du kannst hier nicht sitzen. Mhm. Und das bedeutet, es gibt keinen Ort, an dem ich mich dauerhaft aufhalten kann, sondern es ist einfach ein ständiges Laufen. Ich habe reingeschrieben, ich war nachts noch da draußen. Ich bin rastlos gelaufen, fast ohne Pausen, mit blassroten Augen. An was sollte ich glauben?
Das ist übrigens auch eine Art, wie Sie damit umgegangen sind, ne? Sie sind Hip-Hopper.
Ich bin Schreiber und mein Stil ist aber bestimmt auch, hat Einflüsse durch Hip-Hop. Ich bin früh zu der Musik gekommen und wer meine Sachen liest, der wird immer mal wieder ein paar Reime dazwischen entdecken, das stimmt.
Sie haben da drin geschrieben, Sie haben immer in Schuhen geschlafen. Sie haben die Schuhe eigentlich nie ausgezogen.
Richtig, habe ich ja gerade schon ein bisschen angerissen, dieses Weiterziehen immer. Und du musst auf beiden Beinen stehen, wenn da jemand mit einer zerbrochenen Glasflasche, mit einem Messer, mit einer Axt, mit einem Baumstamm, mit einem großen Ziegelstein vor dir steht, dann bist du eh immer in der nachteiligeren Position. Ich habe meinen Schlafsack auch nie bis zum Hals zum Beispiel zugezogen, sondern immer nur bis zur Hüfte. Ist klar, ich muss in einer Drehung hier mich rausbefreien. Ja, die Menschen zünden Schlafsäcke an, dann verbrennst du da drinnen einfach. Mhm. Ja. Und insofern, ja, das alles ist einfach nur ausgelegt auf Überleben. Mhm. Und da findet man keine Ruhe. Und es geht darum, dann sind wir hier oben, ja, wir sitzen da und sagen, ey, die Leute sollen doch jetzt mal die Anlaufstellen angehen, ja, es gibt doch Hilfe.
Genau, aber das denke ich tatsächlich oft, es gibt doch Anlaufstellen.
Richtig. In der Ruhe liegt die Kraft. Woher die Kraft nehmen, wenn man keine Ruhe findet? Wenn ich überlebe, wenn ich rastlos nur menschlichen Grundbedürfnissen hinterherjage, wo soll ich denn den Moment nehmen, darüber hinaus nachzudenken, wie ich mich aus meiner Lage befreien kann? Ja, das ist ein Hamsterrad-Prinzip und wir alle wissen, wie das funktioniert. Dann passiert da nicht viel, als in deinem Hamsterrad drinne zu hängen und da zu rennen. Und das ist die Straße, das ist ein Teufelskreis. Das ist dasselbe Prinzip wie ohne Wohnung, ohne Konto, kein Job, kein Konto, keine Wohnung.
Ja, das sind immer
die Kreise. Und deshalb ist es so schwer, da auszubrechen. Und für mich ist das bürgerliche Leben und die Straße, das sind zwei Welten.
Was ich auch ganz verrückt finde, der Wendepunkt für Sie kam ja mit der Flüchtlingshilfe. Erzählen Sie das mal, weil das ist ja auch eine irre Geschichte.
Das hat ganz viel gemacht 2015. Hauptbahnhof, wie gesagt, zentraler Ort auch für mich. Jeden Tag ein Punkt, an dem ich hingegangen bin. Ein Ort, wo ich zugegen war und plötzlich aber gesehen habe, da sind hunderte Menschen. Ähnliche Situation, Isomatte auf dem Boden vor Douglas. Ein Karton mit Baby vor dem Body Shop. Hätte ich nie vergessen, dieses Bild. Das, was die Menschen am Leib getragen haben, eine Tasche. Ich so, ja, was ist denn hier los? Ja, das sind Leute, die sind aus Krisen, Kriegsregionen geflohen und irgendwie jetzt in Hamburg angekommen, ja, und haben aber so dieselbe Ungewissheit und wissen nicht wohin. Ich kann die deutsche Sprache sprechen, dachte ich mir. Ich weiß, wie man Anträge stellt. Ich weiß, wo es Essen gibt. Ich weiß, wo es Klamotten gibt.
Lernen müssen, ja.
Also ich konnte helfen und das habe ich getan. Und dann gibt es den Spruch, wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Und insofern hat sich dann auch für mich ganz viel verändert. Ich habe da den Menschen getroffen, der am Ende auch, weil er beeindruckt war davon, als ich ihm erzählt habe, ich bin auf der Straße, aber ich bin jetzt auch hier in der Kleiderkammer, um für Geflüchtete.
Ja, Sie haben monatelang damit gearbeitet.
Genau, viel Klamotten sortiert, um die Menschen dann auf den Menschen was, also wie heißt man, Grundbedürfnisse, auch Kleidung, einfach rüberreichen zu können, um was zum Anziehen zu haben. Und ich habe mal Hosen gefaltet mit einem Mann und da kamen wir ins Gespräch und da habe ich genau das erzählt und eine Woche später kam der wieder und hat gesagt, ich kann das nicht vergessen. Und ich muss dir jetzt auch was sagen, du warst so ehrlich, ich bin reich.
Ich, so, okay. Ich bin reich, hat
er ja, also so ein bisschen in dem Tenor, ne? So mir geht's gut und ist ein ehemaliger Fußballprofi und ein toller Typ. Bobby de Kaiser ist sein Name, Möbelmogul von Dedon gewesen. Und der hat gesagt, pass auf, ich hole dich von der Straße. Ich ein Jahr, ich suche eine Wohnung, zahle ein Jahr deine Miete, du kannst auf die Beine kommen. Und ich so, ja, auch in Hamburg, so, ja, mach mal. Ne? Erstmal so ein netter Gedanke, aber mal sehen. Aber der hat das komplett ernst gemeint und eine Woche später hat er gesagt, solange wir suchen, bringen wir dich auch in einem Hotel unter. Und dann war das quasi mein Abschied von der Straße.
Sie machen Lesungen. Wie reagieren Leute eigentlich auf Sie in Lesungen? Weil die kommen ja meistens, wenn Sie ehrlich sind, auch mit Vorbehalten wahrscheinlich.
Ja, das stimmt zum Teil. Also erstmal merke ich so, nach 10 Minuten muss ich ganz oft sagen, atmen ist erlaubt. Ja, weil den Menschen ganz oft echt der Atem stockt und ich merke, das ist sehr berührend für die Menschen, das zu hören. Und dann ist für mich auch wirklich eine der wichtigsten Dinge, zu inspirieren und Denkanstöße zu liefern. Mhm. Und nach dem Gespräch kommen ganz viele, sagen, ich habe dein Buch gelesen und seitdem gucke ich anders, nehme ich anders Menschen wahr. Ich gucke offen meiner Stadt und begegne Menschen ohne Obdach auch ganz anders.
Weil das finde ich, da muss man ja oder muss man ja auch selber ehrlich sein, also wie man selber reagiert. Wir werden in Großstädten auf jeden Fall, aber auch nicht nur in Großstädten, tagtäglich sehen wir Menschen, die obdachlos sind und die zum Beispiel uns um Geld angehen, also betteln.
Nach Hilfe bitten, ja, nach Geld fragen.
Sie, genau, Sie wollen, dass man es anders sagt, ne? Genau.
Also ich sage zumindest nicht mehr betteln. Wenn jemand anders das sagt, werde ich den nicht korrigieren. Aber also ich habe große Demut davor, ja, das erfordert sehr viel. Und ich finde auf der Straße, man hat da nichts mehr. Ja, das Letzte, was man dann vielleicht noch geben kann, ist so, du darfst selbst bestimmen, selbstbestimmt. Ich gebe dir 2 Euro, du darfst aussuchen, ja. Und die Menschen, die trauen sich, nach Hilfe zu fragen, und stehen nicht mit einem Messer irgendwo und sagen, hey, ich zieh dich jetzt ab. Und ich finde das eigentlich ziemlich beeindruckend. Und wir brauchen einfach mehr Hilfe, damit Menschen nicht mehr auf der Straße andere Menschen nach Geld fragen müssen.
Also das, was Sie meinen, ist, das muss man dann schon selbst demjenigen überlassen, was er mit dem Geld macht, was ich ihm gebe. Also ich muss einfach geben. Aber das finde ich ja eben interessant, die Leute, die dann in ihre Lesung kommen, wenn die sagen, also ich gucke jetzt mal anders auf die, die mir da so tagtäglich begegnen. Ihr Buch ist Schullektüre geworden. Ihr Buch, Leben unter Stahl.
Palmen. Leben unter Stahl, Palmen, Kopfstraße. Das alles. Erste Buch heißt genau. Unter Palmen aus Stahl und das ist Schulbuch geworden. Wie krass ist das denn bitte, ja?
Also das
wirklich.
Was sind das eigentlich für Stahlpalmen?
Das ist ortsbezogen. Das ist in Hamburg ein Park, der heißt Park Fiction. Der ist ganz nah an der Elbe am Hafen und insofern, da habe ich die letzten 3 Winter verbracht. Unter Palmen aus Stahl. Jeder, der mal in Hamburg ist, kann in Park Fiction kommen. Da findet man die. Ja, das klingt wild. Schulbuch mega, ne? Ist jetzt Freitag gleich 10 Uhr. Das heißt, so um 13.30 Uhr wird es losgehen. Dann gucke ich auf meinen Instagram oder TikTok oder sonst wo. Und dann heißt es, ja, guten Tag, wir haben Sie im Unterricht. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja. Ganz oft auch so im letzten Moment. Hey, morgen habe ich Arbeit. Ich habe noch 3, 4 Fragen. Ich muss die loswerden. Kannst du mir helfen? Und da bin ich dann natürlich auch gerne bereit.
Wie sind denn so Begegnungen mit Schülern? Ich meine, die sind dann in dem Alter, wo Sie auf der Straße gelandet sind.
Ach, das ist dann, wenn ich auch an Schulen gehe, das tue ich tatsächlich auch sehr gerne, um mit jungen Menschen in Austausch zu kommen. Und ich glaube einfach, ich spreche immer noch durch Hip-Hop auch die Sprache der Jugend. Ja, die sehen da einfach einen Typen, der ist real so, der ist echt. Mhm. Und insofern, ich kann einen anderen Bezug herstellen als vermeintlich LehrerInnen, die natürlich da auch ihre Arbeit machen. Und ich habe ein bisschen mehr Freiheiten. Und insofern sind das auch ganz interessante Gespräche dann. Und
Sie machen ja, also Sie erzählen nicht nur darüber und machen uns, die wir anders leben, die wir das Glück haben, anders zu leben und darauf aufmerksam, was passieren kann und wie man da reingerät und was dann so ist. Das machen Sie mit Ihren Büchern, das machen Sie mit Vorträgen und so weiter oder jetzt hier zum Beispiel. Sie sind aber auch noch anders aktiv geworden. Sie haben mit anderen zusammen eine GmbH gegründet. Duschbus, also Go Bagno. Wie funktioniert das?
Das stimmt, es ist eine G-GmbH, denn wir wollen nicht profitorientiert sein, sondern zum Gemeinnutz dienen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also das ist ein soziales Projekt, der Duschbus, ja, erklärt sich vielleicht ganz einfach. Es ist ein Bus, da sind drei voll ausgestattete Badezimmer drin, der fährt in Hamburg verschiedene Standorte an und Menschen ohne Obdach können duschen.
Weil es einfach zu wenig öffentliche Duschen gibt.
Es gibt fast nichts. Ich habe es vorhin ja mal ein bisschen angerissen. Sie haben auch gesagt, das mit dem Dreck, das ist wirklich das eingebrannt in meinem Kopf gewesen. Und insofern dachte ich immer, hey, es muss doch eigentlich eine Möglichkeit geben, da wo ich mich aufhalte auf der Straße, da wäre es doch gut. Also ich trage die Idee auch schon seit der Zeit auf der Straße mit rum. Und dank vieler, denn der Duschbus funktioniert nur durch viel Unterstützung, sind wir jetzt unterwegs. Ich glaube, es sind knapp 30.000 Duschen seitdem angegangen. Und das ist Hilfe zur Selbsthilfe, weil wenn man sich dann mal einen Moment wohlfühlt in seiner Haut, dann findet man den Selbstbewusstsein, die nächsten Schritte zu gehen.
Ja. Aber also da sind Sie überall aktiv geworden und Hilfe zur Selbsthilfe. Sie machen aber auch was anderes, weil das ist ja eigentlich irgendwie auch so Doktern am System, ne? Also Sie haben es, glaube ich, auch schon gesagt, wir müssen eigentlich was ändern, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, Sie sind tatsächlich wahrscheinlich durch all Ihre Aktivitäten, vielleicht auch dadurch, dass Sie eben das Bundesverdienstkreuz bekommen haben, sind Politiker auf Sie aufmerksam geworden. Sie sind Berater, Sie können tatsächlich Ihre Erfahrungen einbringen, in welchem Gremium?
Ja, ich glaube erstmal, ja, das Bundesverdienstkreuz hat aufhorchen lassen, denn 4 Wochen später kam ein Anruf aus Berlin von der parlamentarischen Staatssekretärin des Bauministeriums und hat eingeladen und mich gebeten, am nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit mitzuwirken. Und genau dieser wurde auch im April verabschiedet und beinhaltet viele Maßnahmen. Wir haben das Ziel, Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit zu beenden. Und für mich, ich kenne das noch, vor 5 Jahren hat mir eine ehemalige Ministerin erzählt, dass niemand auch in Deutschland obdachlos sein muss. Und jetzt sitze ich mit einer Ministerin am Tisch und wir überlegen, wie man Obdachlosigkeit beendet. Das heißt, ich glaube, auf Bundesebene ist das schon wichtig, dass man jetzt sagt, wir haben verfehlte Wohnungspolitik betrieben, wir haben weggeschaut. Jetzt sehen wir hin und jetzt wollen wir was verändern. Und die Politik muss da ganz viel tun, aber im Gesamten muss da auch die Wohnwirtschaft was tun. Ja? Und das kann nicht sein, dass wir hier für mich ist auch Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit, das gehört alles zum Thema Wohnen. Das betrifft uns alle und wir brauchen in Zukunft bezahlbaren Wohnraum für alle. Und eigentlich müssen wir Dinge verunmöglichen. Ja? Es kann nicht sein, dass wir sind jetzt in Berlin, ich laufe hier runter, da sind 2 Häuserzüge, stehen komplett leer und dann stehen da Leute unten mit auf Isomatte, schlafen Leute auf der Straße oder da stehen andere mit 150 Menschen im Pulk, um sich eine Wohnung anzugucken, die sie vielleicht kriegen können. Wir müssen aufhören, Wohnen als Ware zu sehen, das darf kein Wirtschaftsgut sein, das ist Sozialgut und deshalb müssen wir das voranbringen.
Und wenn Sie sagen wir, meinen Sie auch sich ganz persönlich, Sie wollen in die Politik oder ist das?
Ich glaube, also ich fand Kevin Kühnert sehr cool, der hat mal sogar das Wort Enteignung gesagt. Ich habe das übrigens auch neulich gesagt und dann hat so eine rechte Gruppe und eine rechte Zeitung einen Artikel darüber gemacht, richtig krass. Ich möchte Politik machen, ja, und ich möchte anfangen in Hamburg. Im März sind Bürgerschaftswahlen und ich würde gerne parteilos in Altona, das ist auch der Ort, wo ich bin, antreten und es versuchen, erstmal in die Bürgerschaft zu schaffen, um dann echte Politik zu machen.
Dominik Bloh, wir werden sehen. und von Ihnen hören, denke ich. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für den Besuch. Und wenn Sie gespannt sind auf das Buch, Sie können auch Lesungen besuchen, zum Beispiel im November in Elmshorn, in Kiel und in Hamburg. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für den Besuch hier.
Vielen Dank.